Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Seit 2007 ist Rumänien Mitglied der Europäischen Union. Neben Bulgarien, Griechenland und Zypern ist es der vierte Staat der EU mit orthodoxer Mehrheitsbevölkerung. Aber es gibt dort natürlich auch Katholiken und die hat mein heutiger Gast kürzlich besucht. Herzlich willkommen, Pater Stefan Havlik.
Grüß Gott, Herr Niggewöhner.
Pater Stefan, viele unserer Zuhörer werden Sie vielleicht bereits kennen und den anderen will ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Deutsch-Ordenspriester und seit 2018 Militärpfarrer in Stetten am Kalten Markt, das liegt im Landkreis Sigmaringen. Und Sie haben eine Reise nach Rumänien gemacht, die aber gar nichts mit dieser Aufgabe zu tun hatte. Wie war das?
So ist es. Das war die Einladung einer Universität in Rumänien, die gerne einen Theologen gehabt haben als Vortragenden, der über das Thema Wirtschaftsethik spricht, also ein Bereich, wo Theologie und Betriebswirtschaftslehre zusammenkommen.
Hat das was mit Ihrer Ausbildung zu tun?
Ja, das Studium der Betriebswirtschaftslehre war tatsächlich mein erstes Studium, bevor ich Theologie mit dem Schwerpunkt Philosophie dann studiert habe. Also das liegt mir doch sehr, auch über diese Fragen nachzudenken, die ja die Welt durchaus bewegen. Und das ist eine sehr junge und engagierte Universität in der Stadt Iași in Rumänien. Und dort bin ich gerne hingereist, um einmal wieder auch den Horizont zu weiten.
Also Sie sind diplomierter Betriebswirt, muss man dazu sagen. Das klingt ja doch danach, dass Sie ursprünglich einen ganz anderen Lebensplan hatten, als katholischer Priester zu werden.
Das ist richtig. Ich habe mich im Betriebswirtschaftsstudium sehr wohl gefühlt mit den Schwerpunkten Marketing und Logistik. Aber als dieses Studium dann seinem Ende zuging, bemerkte ich, dass das noch nicht so ganz alles sein kann, was ich in meinem Leben machen möchte. Und habe dann begonnen, Theologie zu studieren, einfach mal so drauf los, mit dem Hintergrund, dass ich ja mein Erststudium dennoch in der Tasche hatte. Und es hat sich dann in der Praxis als Priester herausgestellt, dass es auch da gar nicht verkehrt ist, wenn man von Betriebswirtschaft ein bisschen Ahnung hat, etwa eine Bilanz lesen kann, weil man dann auch als Pfarrer ja gerne in eine Situation kommt, wo man auch etwa Kindergärten oder Sozialstationen leiten muss.
Und Sie haben das Land natürlich nicht nur wegen der Universität besucht, sondern auch unter priesterlichen Augen sozusagen begutachtet. Wo sind Sie denn alles gewesen?
Also in diesem Fall habe ich mir zunächst mal Bukarest sehr intensiv angeschaut, wurde da auch sehr freundlich begrüßt und habe mich dann eben in den Osten des Landes begeben. Eine Region, die so aus deutscher Sicht ein bisschen ein blinder Fleck ist, denn wenn man bedenkt, dass die Stadt Iași fast 300.000 Einwohner hat und eine ganz traditionelle Universitätsstadt ist, aber doch in der deutschen Wahrnehmung gar nicht vorkommt. Aber es ist ein spannendes Gebiet, ziemlich nahe dann schon an Moldawien, also sehr nahe einer EU-Außengrenze.
Sprechen wir jetzt über das Land Rumänien. Das werden viele unserer Hörer vielleicht noch durch die brutale Diktatur Nicolae Ceausescus kennen und vielleicht haben manche auch noch die Bilder vor Augen. Ich kann mich selber noch erinnern, damals nach der Wende mit diesen unsäglichen Zuständen in den Waisenheimen. Also in zwei Worten kann man sagen, viele verbinden mit Rumänien vielleicht Armut und Unterdrückung. Wie hat sich kurz gefasst das Land seit der Wende von 1989 entwickelt?
Ja, es war eine ganz radikale Wende und wenn Sie die zwei Stichworte nennen, dann ist die Unterdrückung damals eben zu Ende gegangen. Das Land hat es geschafft, in eine demokratische Republik sich zu entwickeln mit allen Startschwierigkeiten, die bis heute auch noch nachklingen. Was die Armut anbetrifft, muss man sagen, das Elend unter Ceausescu ist beendet worden. Es ist durchaus eine florierende Wirtschaft dabei rausgekommen, aber auch da sind wir natürlich noch von deutschen Standards sehr, sehr weit entfernt. Gerade auf dem Land ist die Armut immer noch sehr groß.
2007 ist das Land der EU beigetreten. Hat sich diese Mitgliedschaft bereits positiv ausgewirkt?
Also da möchte ich eine Beobachtung Ihnen mitteilen. Vor der Universität sah ich überraschterweise die Flagge der NATO hängen und habe den Universitätspräsidenten dann gefragt, ihr seid doch gar keine militärische Einrichtung. Das sind wir in Deutschland nicht gewohnt, dass er einfach eine Uni eine NATO-Flagge hinhängt. Und dann sagte er ganz klar, also der NATO-Beitritt war für uns viel, viel wichtiger als der EU-Beitritt. Das hat zunächst mal damit zu tun, dass Rumänien natürlich in direkter Nachbarschaft oder zumindest in einer relativen Nähe zu Russland ist und man fürchtet den ehemaligen großen Bruder und ist gleichzeitig froh, wenn man dann eben durch die NATO beschützt ist. Was hat sich durch den EU-Beitritt getan? Natürlich hat es der Wirtschaft gut getan, also insgesamt auch die soziale Lage, sprich die finanziellen Hilfen aus dem Westen von der EU haben dem Land gut getan. Gleichzeitig ganz typisch für den EU-Beitritt gibt es natürlich auch manche Strukturen, die dann eben von Brüssel angeschaut wurden oder überwacht werden und wo dann die Rumänen eher nicht so begeistert sind, dass man da in ihre Ordnungen hineinregiert. Aber das ist ja, das wissen wir, gewissermaßen auch der Preis dieser Europäischen Union.
Mit der Sicherheitslage haben Sie schon ein wichtiges Thema des Landes angesprochen. Was sind denn die weiteren großen gesellschaftlichen und politischen Themen in Rumänien?
Also zwei, denke ich, stechen da ganz besonders heraus. Und das erste Thema trägt die große Überschrift Korruption. Es gibt eine EU-Studie, die spricht von einer Kultur der Korruption in Rumänien. Und die Nobelpreisträgerin Hertha Müller schrieb einmal, der Betrug gehört in diesem Land zum Selbstverständnis. Das sind harte Worte, aber tatsächlich die Korruption, die es natürlich in der sozialistischen Diktatur auch schon gab, die hat leider überlebt und ist wahrscheinlich sogar eher in den letzten Jahren noch mehr geworden. Das ist also ein wichtiges Thema. Und das zweite Thema, das die rumänische Innenpolitik immer wieder bewegt, ist das Verhältnis zu den Ungarn, sowohl als Nachbarstaat wie natürlich auch Stichwort ungarische Minderheit, wo es ja noch vor wenigen Jahren große politische Verwerfungen gab, weil also einigen Politikern unterstellt wurde, die hätten da Sezessionsgedanken, also würden überlegen, diesen Teil wieder an Ungarn zurückzugeben. Also das, denke ich, sind so neben der sozialen Frage natürlich ganz wichtige Punkte in Rumänien. Und für beides bietet sich jetzt nicht einfach eine ganz klare Lösung morgen an.
Korruption, das ist ja ein weltweites Thema. Welche Folgen hat das konkret in Rumänien?
Also Korruption in diesem Ausmaß führt natürlich immer zu einer großen Unsicherheit. Dann führt es zu einer großen Ungerechtigkeit. Wenn wir das mal etwas überspitzt sagen wollen, könnten wir sagen, wer viel Geld hat, kann alles erreichen. Wer kein Geld hat, kann nichts erreichen. Denn die Korruption ist ja nicht nur eine Frage des Verkehrspolizisten, sondern geht weit in die Justiz, in die Politik und in die Wirtschaft hinein. Und da sind wir natürlich auch bei der Frage der Chancen etwa für junge Leute. Ich traf da ganz viele junge, engagierte Studenten, die ganz unbedingt das Land schnell verlassen wollen, weil sie sagen, ja, ich kann an der Universität schon meine Leistung bringen, ich kann ein tolles Examen hinlegen, aber wenn ich eben über meinen Vater, über meine Familie nicht entsprechend korruptionstätig sein kann, wird es schon schwieriger für mich. Und da will ich raus. Also das kann man vielleicht sich als Deutscher so vorstellen. Ich habe überall die Unsicherheit, wenn ich nicht entsprechend Geld auf den Tisch lege, dann kommt da nichts für mich dabei raus.
Gott lieh der Welt sein erwähltes Instrument, das wir für einen viel zu kurzen Zeitraum Dino Lipati nannten. So das Urteil eines Zeitgenossen über den rumänischen Ausnahmepianisten. Hier hörten wir ihn mit der Bach-Partita Nummer 1 in einer Aufnahme aus dem Jahr 1950. Rumänien ist heute auch unser Thema. Über die Gesellschaft und das kirchliche Leben dort habe ich gesprochen mit Pater Stefan Havlik. Sie haben gerade schon Präsident Klaus Iohannis erwähnt, der seit 2014 Oberhaupt des Staates ist. Und das ist ein Siebenbürger Sachse, also ein deutschstämmiger Rumäne. Wer ist er? Wofür steht er mit seiner Politik?
Ja, spannende Biografie, die der Mann hat. Also zunächst mal war er ja Bürgermeister von Hermannstadt, eine Stadt, in der die Deutschen nur 2% der Bevölkerung sind. Also schon mal gewaltig, dass er da gewählt wurde und dann eben der Weg zum Staatspräsident. Er ist sicher einer, der versucht, Brücken zu bauen, und das braucht es auch in der rumänischen Gesellschaft unbedingt. Auch wenn man sich mal so die Folgen des 20. Jahrhunderts anschaut, da sind tiefe Wunden noch vorhanden. Er macht es meiner Ansicht nach sehr gut, ist ja auch wiedergewählt worden. Gleichwohl hat er immer wieder heftigen Widerstand, übrigens auch von seitens der orthodoxen Kirche zu überwinden gehabt. Die Orthodoxen haben damals wirklich propagiert, die Rumänen sollen doch einen echten Rumänen wählen, denn Johannes ist nicht nur Siebenbürger Sachse, sondern eben auch evangelisch-lutherischer Christ. Und das ist natürlich der starken und mächtigen orthodoxen Kirche auch nicht so ganz recht, dass so einer in das Präsidentenamt kommt. Er hat sicher noch einen weiten Weg, wenn er für sein Land was Gutes erreichen will. Aber ich halte sehr viel von ihm und er hat einen sehr angenehmen Politikstil.
Das Land ist aber dennoch im vergangenen Jahr in eine Regierungskrise geschlittert. Und das hatte wohl etwas mit Corona zu tun. Hatte ja, das so große Auswirkungen?
Das haben wir ja als weltweites Phänomen, dass schwache Wirtschaften zum Beispiel oder unsichere Staaten durch die Corona-Situation nochmal in größere Unsicherheit und Schwäche gebracht wurden. Das beobachten wir auf allen Erdteilen, also da, wo sowieso schon was am Wackeln war, da, wo vielleicht eine Diktatur unsicher war, die wurde dadurch noch mehr in Gefahr gebracht. Und in Rumänien hat sich eben gezeigt, dass da haben wir das Stichwort Korruption, wo schon normale Vorgänge nicht so recht funktionieren, funktionieren sie in einer Krise des Gesundheitssystems und schließlich auch der Wirtschaft noch viel weniger.
In Rumänien haben bis heute auch jahrhundertelang Deutsche gelebt. Präsident Iohannis ist ein Beispiel. Aber ist diese Geschichte auch heute noch spürbar?
Ja, also in den Teilen, wo Deutsche ansässig waren und teilweise immer noch sind, also da reden wir natürlich vor allem so über den Westen, Nordwesten des Landes, da genügt schon der Blick in einen Atlas, die Ortsnamen zeigen es natürlich, es ist da eine Zusammengehörigkeit der deutschen Minderheit und sie haben sich eben, und das finde ich immer wieder sehr spannend, ihre alten Dialekte bewahrt. Wer also etwa einen Banater Schwaben oder einen Siebenbürger Sachsen sprechen hört, der fühlt sich vielleicht so ein bisschen ein paar Jahrhunderte zurückversetzt. Es ist natürlich ein Deutsch, das wir verstehen können, aber es ist gleichzeitig ein ganz alter Dialekt, der sich so ein bisschen konserviert hat. Und sie halten zusammen, das heißt, es sind auch durchaus Regionen, wo die Wirtschaft relativ gut funktioniert. Und da merkt man schon, da sind eben noch die schönen alten Strukturen vorhanden.
Sie haben eben schon die Auswanderung erwähnt als Folge der Korruption, aber Massenauswanderung, die hat es auch nach der gewonnenen Freiheit 1989 gegeben, vor allen Dingen von Rumänien-Deutschen. Haben Sie Zahlen, die das verdeutlichen können?
Ja, das war wirklich ein ganz gewaltige Masse von Menschen, die da das Land verlassen hat. Also wir reden in etwa drüber, als Ceausescu gestürzt wurde, gab es etwa 800.000 deutschstämmige Rumänen. Heute reden wir von 36.000. Also die ganz weite Mehrheit hat das Land verlassen. Ist natürlich schade. Ich hatte auch einen Gesprächspartner in Rumänien, der gesagt hat, er hat es eigentlich nie so ganz verstanden, dass die Deutschen so massenhaft gegangen sind, denn dann kam ja eigentlich die Freiheit, die vor allem auch den Minderheiten so lange gefehlt hat, aber da war wohl doch das Argument größer, dass sie eben Recht und Möglichkeit hatten, tatsächlich auch nach Deutschland eben zu gehen und da nochmal einen ganz anderen Standort vorzufinden.
Um das Rumänien von heute besser verstehen zu können, müssen wir vielleicht noch etwas weiter zurückgehen. Wie hat sich denn Rumänien insgesamt im 20. Jahrhundert entwickelt?
Ja, man könnte sagen, Rumänien hat alles auch an Grässlichkeiten abbekommen, was das 20. Jahrhundert in Europa so zu bieten hatte. Also Rumänien war, wie so viele Länder zu Beginn des 20. Jahrhunderts, eine Monarchie, hat auch am Ersten Weltkrieg auf Seiten Englands und Frankreichs dann teilgenommen, gehörte dann sicher zu den Gewinnern nach dem Ersten Weltkrieg, also hat große Teile von Ungarn ja dazu bekommen. was ja dann immer ein politisches Thema war und auch blieb bis heute. Dann hat sich der Faschismus breit gemacht. Das hat der damalige König Harold II. Noch versucht zu verhindern mit der sogenannten Königsdiktatur. Er hat also seiner Monarchie die parlamentarischen Elemente weggenommen, um eben den Faschismus zu verhindern. Das hat er nicht geschafft. Es kam ein äußerst brutales faschistisches Regime, das auch mit den Deutschen dann koaliert hat und eben auch im Zweiten Weltkrieg beteiligt war. Und dann durch den Einmarsch der Roten Armee, der Sozialismus und dann wiederum die Diktatur unter Ceausescu, bei der man sagen muss, dass der Westen zu Beginn ganz große Hoffnungen auf den Mann setzte, weil der sich bald von der Sowjetunion gelöst hat. Man hielt ihn so für den Guten unter den Bösen. Dann hat er sich ein bisschen an China angelehnt und schließlich seinen ganz eigenen Weg. Aber er war eben ein ganz furchtbar brutaler Diktator. Das hat der Westen lange nicht erkannt oder vielleicht auch nicht erkennen wollen. Aber schließlich war es dann klar, der Mann ist also ein absolut fanatischer, brutaler Diktator, der sich selber ganz persönlich auch immer furchtbar verfolgt fühlte. Also es gibt da ganz viele Geschichten in Rumänien, dass Ceausescu jeden Tag einen neuen Anzug haben wollte, also einen fabrikneuen, weil er befürchtete, man würde ihn über die Textilien sonst vergiften. Und das endete dann eben erst 1989.
Und diese brutale kommunistische Diktatur, die hatte auch Auswirkungen auf das Glaubensleben in Rumänien, denn bereits 1948 wurde die mit Rom unierte griechisch-katholische Kirche vom Regime Rumäniens liquidiert und in eine fiktive Union mit der orthodoxen Kirche gezwungen. Viele Priester und Laien, die sich da damals dieser Entscheidung widersetzten, wurden festgenommen. Es gibt Berichte über barbarische Folterungen und auch alle Bischöfe wurden festgesetzt. Ist das eine Geschichte, die im kirchlichen Leben des Landes heute noch eine Rolle spielt?
Ja, ich denke schon. Die katholische Kirche in Rumänien ist eine verletzte Kirche. Sie ist eine Kirche, die schreckliche, brutale Erfahrungen hat machen müssen. Ceausescu war natürlich nicht nur Sozialist, sondern eben auch Nationalist. Und Nationalisten wollen niemals eine Kirche haben, die über ihre Grenzen hinaus denkt. Darum ist ja leider Gottes eine protestantische oder eine orthodoxe Kirche für so eine Diktatur leichter zu übernehmen. Und wer eben katholisch ist, der hat immer noch Rom über die Staatsgrenzen hinaus. Und deshalb waren auch da die Katholiken im Wege. Und da muss man immer sagen, das ist ja nicht Jahrhunderte her, sondern eben ein paar Jahrzehnte. Und das merkt man der Kirche schon an. Eine so verletzte Kirche ist, glaube ich, auch immer eine Kirche, die ein gewisses Grundmisstrauen in sich trägt. Grundmisstrauen den Partnern in der Ökumene gegenüber, aber vor allem auch ein Grundmisstrauen gegenüber alles, was da Staat ist.
Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, Rumänien ist ein mehrheitlich orthodoxes Land. Wie drückt sich das aus? Kann man das irgendwie sagen, dass das irgendwie anders ist als jetzt bei uns in einem vielleicht Land, das mehrheitlich katholisch ist?
Also zunächst mal absolut 86% der Rumänen sind orthodox. Aber ich möchte mal sagen, im Gegensatz zu Deutschland ist es wirklich nicht nur eine reine Statistik, sondern die Menschen sind schon deutlich gläubiger, deutlich mehr im Glauben verhaftet, deutlich auch traditioneller, wie wir das hier in Deutschland, ob katholisch oder evangelisch, gewohnt sind. Also wenn Sie in Rumänien mit dem Bus durch die Stadt fahren und der Bus fährt an einer Kirche vorbei, dann werden Sie es erleben, dass sich nahezu jeder, der in dem Bus sitzt, bekreuzigt, weil man jetzt gerade an der Kirche vorbeifährt. Jetzt kann man natürlich dann immer kritisch anmerken, ja, wer weiß, ist das vielleicht nur eine Formalie, das sind doch nur Äußerlichkeiten und so weiter. Aber ich denke schon, dass die Rumänen insgesamt deutlich religiöser sind. Und dann muss man natürlich sagen, spannend, dass das bewahrt wurde durch Jahrzehnte sozialistischer Diktatur, die ja immer Religion als Opium des Volkes und so weiter am liebsten ganz weghaben möchte. Aber es ist tatsächlich geblieben.
Weltkirche aktuell noch einmal mit Dino Lipatti und seiner Einspielung der Bach-Partita Nummer 1 aus dem Jahr 1950. Rumänien ist das Thema unserer heutigen Sendung. Mein Gast dazu, Militärpfarrer Stefan Havlik. Blicken wir mal auf die katholische Kirche. Und wenn wir in Rumänien von katholischer Kirche sprechen, so müssen wir den Hörern erklären, dass sie vorwiegend drei verschiedenen Riten angehören. Welche sind denn das?
Also zunächst einmal der sogenannte lateinische Ritus, die lateinische katholische Kirche, so heißt es tatsächlich. Das ist also das, was wir als römisch-katholische Kirche kennen. Und dann gibt es aber auch die rumänisch-griechisch-katholische Kirche, kompliziertes Wort, eben mit ihrem eigenen Ritus und schließlich die armenisch-katholische Kirche. Aber alle drei Riten sind natürlich dann doch wieder römisch, denn nicht nur die Lateiner sind mit Rom im Bunde, sondern die beiden anderen genannten gehören eben zu den unierten Kirchen und haben ihren jeweiligen Ritus. Das ist übrigens ganz interessant in einer Zeit, wo ja auch in der katholischen Kirche immer wieder über die verschiedenen Riten diskutiert wird. Wir haben auf dieser Welt schon einige Riten innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die dann eben mit Rom uniert sind.
Katholiken machen, glaube ich, nur um die 5% in Rumänien aus. Gibt es da denn so etwas wie Hochburgen, wo sich der Katholizismus ballt?
Also ganz bestimmt im Banat, da kann man mit Sicherheit mehr Katholiken finden und überall dort, wo die ungarische Minderheit ist, die sind zwar nicht alle katholisch, aber doch zu einem gewichtigen Teil, da finden wir sozusagen die Schwerpunkte der Katholiken in Rumänien.
Und wie ist es mit der Kirchenstruktur?
Also römisch-katholisch oder in Rumänien ausgedrückt lateinisch haben wir 6 Bistümer, davon ist Bukarest das Erzbistum. Die sind flächenmäßig etwa gleich groß, haben aber eben ganz unterschiedliche Katholikenzahlen.
Wie Sie eben sagten, waren Sie vor allem im Osten des Landes unterwegs. Wie haben Sie die Kirche dort erlebt?
Ja, als eine recht junge Kirche. Das Bistum Jasch hat also eine enorme Zahl von Priestern, enorme Zahl von jungen Priestern. Wenn man sich da mal die Mühe macht, einfach mal im Internet ein paar Pfarrgemeinden anzuschauen, ist man überrascht, wie viele junge Gesichter da die Pfarrer sind, die übrigens durch ihre Kleidung auch alle als katholische Priester erkennbar sind. Ich bin also einer recht jungen Diözese vom Altersschnitt her begegnet, die übrigens über 100 ihrer Priester in Deutschland und Österreich im Einsatz hat, sich das leisten kann, da sehen Sie schon, die haben gut besuchte Priesterseminare. Also das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, dass man da nicht auf einen anderen Kontinent fliegen muss, sondern in Europa auch noch so eine Diözese trifft, die sagt, ja, also an Priestern fehlt es uns nicht, an Gläubigen fehlt es uns auch nicht. Woran es uns natürlich fehlt, etwa zu unseren Kirchenrenovierungen, ist das Geld.
Der weltberühmte Graf Dracula ist vielleicht der bekannteste Rumäne überhaupt. Hat das eigentlich etwas mit Aberglauben zu tun oder steckt auch ein historischer Kern dahinter?
Ja, wer sich mit Vampiren, wer sich also wissenschaftlich mit Vampirismus beschäftigt, der wird sehen, dass dieser Aberglaube oder wir könnten sagen diese Tradition, Teil dieser Kultur, mehrere Wurzeln hat. Das ist zunächst mal der Glaube, dass es eben Untote gibt, dass also Menschen aus ihrem Grab als, wir würden vielleicht modern sagen, Zombies wieder auferstehen können und da nachts gefährlich unterwegs sind. Dann hat es was tatsächlich mit den Fledermäusen zu tun, also die Vorstellung, dass Fledermäuse eben Blut saugen. Und das Ganze wiederum hat etwas mit dem berühmten Roman von Bram Stoker zu tun, der das, wir könnten sagen, literarisch gefasst hat. Und dann gab es eben tatsächlich diesen Vlad, also diesen Fürsten in Rumänien, der als besonders brutal galt. Das ist eben das Urbild des Grafen Dracula.
Spielt denn dieser Aberglaube heute noch eine Rolle?
Ja, das hat mich sehr überrascht. Also ich habe mit jungen Leuten, mit Studenten in Bukarest gesprochen und habe sie da tatsächlich gefragt, glaubt denn da wirklich noch jemand dran? Und dann haben sie mir sehr deutlich und konkret geschildert, dass also die Menschen in Rumänien auf dem Land durchaus die Vampire noch für etwas Reales halten, also ihre Häuser dagegen schützen, bestimmte Gebiete nachts meiden. Also das ist schon noch in den Menschen drin. Wobei es mir wichtig ist, Herr Niggebühner, ich will mich da überhaupt nicht drüber erheben, denn wir dürfen ja nicht glauben, dass es in Deutschland kein Aberglauben gibt. Also wenn wir uns mal anschauen, wie viele Menschen in ihren Wohnungen irgendwelche Traumfänger aufhängen oder wenn jemand frisch verstorben ist, das Fenster aufmachen, dass die Seele da rausfliegen kann. Also da sollte man natürlich immer vorsichtig sein, dass sie sagen, mein Gott, das sind diese Leute, die Jahrhunderte uns hinterher sind. Aber tatsächlich, bleiben wir dabei, Vampirismus ist in Rumänien noch ein Phänomen, das durchaus geglaubt wird.
Kehren wir zurück zur katholischen Kirche. Wir haben eben festgehalten, ungefähr 5% nur der Rumänen sind katholisch. Ist denn die Kirche trotz ihrer Kleinheit auch ein spürbarer Faktor in der Gesellschaft? Hört man auf ihre Stimme?
Also zunächst mal ist auch die katholische Kirche ein wichtiger Faktor, wenn es um den karitativen Einsatz geht. Der Generalvikar des Bistums Iași ist nämlich der frühere Caritas-Direktor von Rumänien, der konnte mir von vielen Projekten erzählen. Also ich möchte mal sagen, auf den Punkt gebracht, die Kirche mit ihren 5% in Rumänien tut aber wesentlich mehr als nur 5%, wenn es um Soziales geht. Für den Einfluss habe ich ein ganz konkretes Beispiel. Da haben wir wieder die Corona-Zeit. Da war es nun so, dass vor einigen Monaten alle orthodoxen Bischöfe in Rumänien geschlossen den Menschen von der Impfung abgeraten haben, während die römisch-katholischen Bischöfe und die griechisch-katholischen wiederum geschlossen gesagt haben, nee, also das können wir nicht verantworten, dass wir da abraten. Wir plädieren zumindest für eine Eigenverantwortung. Und das hat in dieser gesellschaftlich-politischen Diskussion in Rumänien durchaus eine Rolle gespielt.
Ja, Sie haben es jetzt schon angedeutet, durchaus unterschiedliche Meinungen zu wichtigen gesellschaftlichen Themen und das Verhältnis zwischen den orthodoxen Teilkirchen und der römisch-katholischen Kirche, die war ja geschichtlich bedingt in vielen Ländern in der Vergangenheit nicht immer ungetrübt. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen der orthodoxen Mehrheit und der katholischen Minderheit beschreiben? Vor allem vor dem Hintergrund, dass es da ja auch noch viele ungeklärte Eigentumsfragen gibt.
Ja, also zunächst mal, die Orthodoxie in Rumänien wirkt auf mich so wie in anderen Ländern ja auch, wo sie die Mehrheit hat, sie ist sehr, sehr selbstbewusst. Also sie ist die starke Konfession. In Iași übrigens ganz interessant, die Kathedrale des orthodoxen Metropoliten ist exakt das Gebäude gegenüber der Kathedrale des katholischen Bischofs. Also die sind wirklich Nachbarn und das brachte mir natürlich den Anlass, da auch mal nachzufragen bei der Diözese Iași, ja, wie kommt ihr denn mit denen aus? Also ich sag mal, man könnte es auf den Punkt bringen und sagen, wenn klar ist, wer der Chef im Hause ist, nämlich die Orthodoxen, dann kann man, glaube ich, durchaus entspannt miteinander zusammenleben. Ich glaube auch, dass die rumänisch-orthodoxe Kirche unter den verschiedenen orthodoxen Kirchen der Welt noch eine angenehmere ist im Umgang. Also wir wissen ja, dass die russisch-orthodoxe Kirche noch mal viel stärker selbstbewusst ist. Und man darf in dem Binnenverhältnis eben nie vergessen, dass uns zu den Orthodoxen ja theologisch nicht sehr viel trennt, sondern es ist ja vor allem eine Machtfrage. Also es ist die Frage, Papsttum in Rom, ja oder nein? Und wo es eben um die Macht geht, da wird auch um die Macht gekämpft. Aber ich hatte den Eindruck, auch bei den Bischöfen, den katholischen Bischöfen in Rumänien, dass da ein ganz guter Weg des Umgangs gefunden wurde. Man kennt die alten Wunden und Narben, man kennt die Verletzungen, man kennt die Enteignungen, aber man weiß auch, dass man jetzt in einer Radikalopposition wahrscheinlich genau das Gegenteil erreicht.
Papst Franziskus hat das Land ja im Frühjahr 2019 besucht. Wie wichtig war diese Visite, vor allen Dingen auch im Hinblick der Beziehungen zwischen den Konfessionen?
Also der Papstbesuch war enorm wichtig, weil so ein Papstbesuch ja so eine katholische Minderheit immer erstmal stützt und stärker macht. Zweitens steht natürlich Franziskus in ganz besonderer Weise auch als Brückenbauer, als Pontifex für die Ökumene. Das heißt, die Gespräche, die er geführt hat, waren sicher hilfreich auch für das ökumenische Zusammenleben da vor Ort. Wobei da ja auch Papst Benedikt, gerade was die Orthodoxie betrifft, da immer einen wichtigen Schwerpunkt drin hatte. Also so wie es jetzt im Irak in diesem Jahr war, wo der Papstbesuch einfach auch diese Kirche aufgewertet hat, die so sehr zerstört war, so habe ich es wahrgenommen, auch in Rumänien der Fall. Also sie sind im besten Sinne stolz, dass sie sagen könnten, also der ist zu uns gekommen, obwohl wir nur gerade mal diese 5% hier sind, aber wir werden eben auch in Rom vom Heiligen Vater wahrgenommen.
Rumänien, das als abschließende Frage, ist für uns Deutsche sicherlich nicht das klassische Touristenziel und vielleicht auch nicht das Ziel einer Wallfahrt. Würden Sie dennoch zu einer Reise nach Rumänien raten?
Also Rumänien ist natürlich ein wunderbar vielfältiges Land, von der Schwarzmeerküste, vom Donaudelta bis in die Karpaten hoch, dann das wunderbare Transsilvanien. Auch Bukarest kann ich jedem nur empfehlen. Eine sehr europäische, schöne Stadt, die viel mehr kennt als nur diesen Protzpalast von Ceausescu. Also sicherlich ein Land, das sich lohnt, mit vielen jungen, engagierten Menschen. Und überall, wo ich war, bin ich vor allem sehr freundlich willkommen geheißen worden. denn die orthodoxen Christen erkennen eben auch den Priester. Und auch das freut mich natürlich, dass da gelebter Glaube auch gleich positiv konnotiert wird. Also ich würde jedem nur zuraten, sich Rumänien anzuschauen und sich dabei auch wirklich Zeit zu lassen.
Pater Stefan, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Über Rumänien haben wir heute bei Weltkirche aktuell gesprochen mit dem Militärseelsorger Pater Stefan Havlik. Und wenn Ihnen das ein wenig Appetit gemacht hat, das Land einmal zu besuchen, dann empfehle ich Ihnen das von Kirche in Not herausgegebene Buch Maria, Königin des Ostens, in dem marianische Wallfahrtsorte vorgestellt werden und ein Kapitel beschäftigt sich mit Rumänien. Rufen Sie bei Interesse einfach an unter 089 für München 64248888 und die 0. Zum Ende unserer Sendung noch ein Blick in die Medienwelt mit unserer katholischen Presseschau. Ihnen daheim danke fürs Dabeisein und allen einen gesegneten Sonntag. Bis nächste Woche. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.
Hier ist die katholische Presseschau aus dem Studio von Kirche in Not in München. Nachlese zu aktuellen Themen aus Kirche und Welt hält heute mit mir Julia Wächter. Sie ist Theologin und arbeitet als Redakteurin bei der bischöflichen Pressestelle in Regensburg. Herzlich willkommen, liebe Frau Wächter, zu Ihrer Premiere bei der Presseschau.
Vielen Dank.
Ende September wählen wir ein neues Parlament. Viele Wahlprüfsteine wurden und werden veröffentlicht. Auch für Christen gibt es da spannende Fragen. Wie halten es die Parteien mit den Themen Religionsfreiheit und Christenverfolgung? Fragt Michael Maximilian Sabel in die Tagespost. Fazit: Während sich die Union klar zum Schutz verfolgter Christen bekennt und Linke, SPD und Grüne sich immerhin für die Religionsfreiheit aussprechen, spielt dies bei FDP und AfD eine so geringe Rolle, dass sie dieses Thema in ihrem Wahlprogramm unerwähnt lassen. Frau Wächter, Bundestagswahl im Visier. Was sollten, was müssten aus Ihrer Sicht Christen von der nächsten Bundesregierung im Hinblick auf Religionsfreiheit erwarten? Was sollten sie fordern?
Sie haben zuerst die Christenverfolgung angesprochen. Christenverfolgung, muss man natürlich sagen, ist ein Thema, was weltweit massiv zunimmt. Wir sehen es auch gerade wieder aktuell in unserem Nachbarland in Frankreich, wo vor kurzem ein Priester ermordet worden ist. Und man muss ja auch sagen, leider mittlerweile regelmäßig Kirchen in Brand gesteckt werden. Wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, und hier vor allem mit Blick auf die Bundestagswahl, muss man natürlich zunächst einmal feststellen, die Religionsfreiheit ist im Grundgesetz festgeschrieben, Artikel 4 des Grundgesetzes. Wir merken aber auch, dass in den letzten Monaten mit Corona sehr viel über diese Freiheiten, die im Grundgesetz stehen, gesprochen wird. Und es zeichnet sich hier vielleicht eine Entwicklung ab, die man doch sehr sensibel und kritisch mitverfolgen sollte. Denn wenn natürlich einzelne oder über einzelne Freiheiten, die im Grundgesetz festgeschrieben sind, leichtfertig entschieden wird, dann kann letztlich auch die Freiheit als Ganzes auf dem Spiel stehen.
Auch der emeritierte Papst Benedikt hat sich zu Wort gemeldet. Nicht zur alten Messe, aber in einem Interview mit der Zeitschrift Herder-Korrespondenz zur Situation der Kirche in Deutschland. Und auch diese Worte haben es in sich. Die Zeit zitiert den Papa Emeritus. In den kirchlichen Einrichtungen wirken viele Personen an entscheidenden Stellen mit, die den inneren Auftrag der Kirche nicht mittragen und damit das Zeugnis dieser Einrichtung vielfach verdunkeln. Ja, Beobachter, Frau Wächter, haben diese Worte Benedikts als eine Abrechnung mit der Amtskirche in Deutschland bezeichnet. Wie sehen Sie das und in welche Wunden, wenn der Lärm ziemlich groß ist, scheinen es ja durchaus Wunden zu sein, stochert der emeritierte Papst da?
Ich glaube, dass den emeritierten Papst hier die ernsthafte Sorge um die Kirche bewegt. Also die Sorge, dass die Kirche ihr Ziel aus den Augen verliert, aber auch ihre Grundlage, den Glauben. Und es ist ja eine Sorge, die ihn schon länger beschäftigt. Also wenn wir beispielsweise auf die Freiburger Rede sehen und damit auf den Papstbesuch in Deutschland 2011, auch hier hat er bereits beklagt, dass sich immer mehr Christen aus dem kirchlichen Leben zurückziehen. Und ich glaube, was es deswegen braucht, sind Christen, die sich wirklich bemühen, aus dem Glauben herauszuleben. Im Alltag, in der Familie, im Beruf, aber natürlich ganz besonders auch unsere Seelsorger und die Mitarbeiter der Kirche. Vielleicht kann man das auch unter diesem schönen Ausspruch des heiligen Augustinus zusammenfassen. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.
Stichwort brennen. Der Papst hat ja in seinem Interview explizit Caritas, andere Einrichtungen benannt, unter anderem die Caritas. Wie könnte so eine christliche Profilschärfung, Sie haben das ja auch angesprochen, aussehen? Ich übertreibe jetzt mal und sage, man kann ja nicht alle Mitarbeitenden der Caritas entlassen, die zwar gute Pflegerinnen und Pfleger sind, aber vielleicht weniger gute Katholiken.
Das ist natürlich eine Frage, die man unter mehreren Gesichtspunkten behandeln müsste. Ich glaube aber, dass die Menschen von uns, von der Kirche erwarten, dass das, was draufsteht, nämlich katholisch, auch drin ist. Viele entscheiden sich ja ganz bewusst auch für einen katholischen Kindergarten, eine katholische Schule oder eben das katholische Pflegeheim. Und ich glaube, hier sind wir als den Menschen dann auch schuldig. Und die Menschen dürfen das ganz zu Recht erwarten, dass wir dort beispielsweise gemeinsam beten und dass diese Einrichtungen und alles Handeln in diesen Einrichtungen eben auch von einem christlich-katholischen Geist geprägt sind.
Das waren heute viele, aber spannende und auch berührende Themen. Danke, Frau Wächter, für Ihr Hiersein
und
für Ihr Kommentieren.